einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Welle Hum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und ich wollte fast sagen, wie immer Anfang September geht es um die Tour de France, aber das ist ja nicht wie immer, sondern wie sonst nie. Und wie auch sonst nie, diesmal in München, der Thomas und ich nach wie vor im schönen Portugal. Guten Abend, wollte ich sagen. Guten Tag, Tagaufnahme. Guten Tag nach München heute.
Hallo, Portugal.
Hallo. Du hast deine Geburtstagsfeier, deine nachträgliche gestern gut verdaut. Ausgerichtet.
Auf jeden Fall.
Ja, also letzten Trümmer der Partynacht beiseite geräumt, sodass wir weiter, dass du loslegen kannst. Gedanklich auch hier im Kopf schon alle Trümmer beiseite geräumt.
Das auf jeden Fall, ja. Also da gab's nichts, was geblieben ist.
keinen nachhaltigen Schaden. Das ist schön. Es kann sein, dass heute irgendwie auch diesmal während der Sendung verrückte Sachen passieren, weil ich hier im Hotelzimmer sitze und natürlich mit Familie unterwegs bin. Und vielleicht kommt auch der Roomservice rein oder irgendwie sowas. Seht es uns nach, die Umstände sind wie bei der Tour auch, nicht wie üblich. Und ja, aber wir versuchen einfach mal, was wir so hier zustande bringen. Und wir hatten, glaube ich, am Ruhetag aufgezeichnet. Am Sonntag. Am Tag vorm Ruhetag, ne?
Ja, genau, aber Folge kam dann am Montag, oder?
Ja, also, ja, da. Gut, dass du es erwähnst. Das war die 0,8 MB-Leitung. Das heißt, es dauerte etwas länger, bis sie in der Nacht dann durchgedrückt wurde, durch das Nadelöhr. So lange habe ich wirklich lange nicht mehr gebraucht, um eine Folge hochzuladen. Aber sie wurde dann genau am Ruhetag, Montag, veröffentlicht. Und da stand ja dann noch zur Debatte, wie schaut es eigentlich aus mit den Teams, ne? Wer kann starten? Wer ist überhaupt in der Lage, am nächsten Tag an den Start zu gehen? Am Dienstag dann, wegen der Corona-Tests. Und, naja, also wir hatten schon so gemutmaßt, ob da ein Team rausfliegt oder nicht. Oh Wunder, 4 Teams waren betroffen, aber immer rein zufällig nur einer. Also nie waren 2 Betreuer oder Köche oder Mechaniker, immer nur einer. Also,
was mich dabei nur gewundert hat, so dass halt so ein Team wie Ineos dann getroffen hat, die eigentlich am professionellsten organisiert sind, was das auch angeht. Also dass beispielsweise die ganzen Staff-Mitglieder getrennt von den Fahrern essen und all solche Maßnahmen haben die ergriffen, aber trotzdem hat es da einen erwischt und ja, auch ein Kuriosum eigentlich, dass es den Tourchef erwischt hat.
Ja, ich habe, also meine Theorie, als ich das gelesen habe, war ganz klar, okay, die wollen klar machen, wir machen das ernst, ja, also hier wird niemand geschont, hier wird keiner außen vor gelassen, hier wird wirklich jeder getestet und hier wird auch wirklich jeder dann auch rausgenommen, ne? Also und wen will man da, wie kann man das am ehesten beweisen, als wirklich, dass der Höchste der Höchsten der Organisation rausgenommen wird und das war Monsieur Prudhomme himself. Nichtsdestotrotz, also ich behaupte, also dass bei 4 Teams einer es war, das war wirklich der einsamste vom Team, weißt du? Das war der, der abends immer beim Tisch alleine irgendwo in der Ecke saß und mit keinem anderen Kontakt hatte die ganze Zeit. Also ich fand schon komisch, muss ich sagen.
Naja, man wird dann sehen am zweiten Ruhetag, wie es dann da ist, ob sich ähnlich darstellt, aber es kann ja gut sein, dass es wirklich nur die paar Leute waren.
Glaubst du es? Sei ehrlich.
ehrlich. Ja,
ja? Glaube ich. Okay. Also, ja. Ich lese auch bei, ich habe selten ein weniger überzeugtes Ja gehört als das. Nun ja, morgen ist wieder Ruhetag. Wir zeichnen heute am Sonntag den 13. während der Etappe auf, 13:21 um genau zu sein. Portugiesischer Zeit, Achtung. Und ja, wir gucken jetzt mal, was sich so ereignet hat in den letzten Etappen, damit wir dann vor allen Dingen eine Prognose ausgeben können, wie sich die letzte Tourwoche gestalten wird. Alles immer vorausgesetzt, dass morgen bei dem Test auch wieder nur von jedem Team ein Fahrer, ein Betreuer, ein Mechaniker oder ein Koch, rein zufällig immer nur einer, erwischt wird. Und was heißt erwischt? Also erwischt klingt immer so negativ, als wenn es eine Schuld treffen würde. In dem Fall kann man höchstens von einer Nachlässigkeit sprechen.
Das ist aber Corona bringt im Radsport nichts. Also das ist ja keine Leistung.
Nee, das ist ja keine Leistung. Nee, das hilft dir nichts. Gar kein bisschen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir jetzt einfach mal nochmal ganz kurz, machen wir eine Retrospektive, was ist bei den letzten Etappen passiert. Ich möchte gerade, hier guckt gerade jemand ganz aufgeregt über die Schulter, was hier so passiert. Und ja, das macht der Papa immer, wenn wir hier so drüber sprechen. Okay? Jetzt sprechen wir über die Tour de France und du gehst ein bisschen Happer-Schlapper machen oder so. Ja?
Nein.
Oh, mit Widerspruch hier zu kämpfen. Nun gut, also, Fangen wir an mit der Etappe nach dem Ruhetag. Das war die Etappe Nummer 10 am Dienstag, den, was war das denn, wenn heute der 13. ist, dann wird das wohl der 8. gewesen sein, von Ile de Oléron, vom La Chateau, mein Gott, de Orléans, nach Saint-Martin-de-Ré. Oui? 168.
Etappe zwischen den beiden Inseln, sagen wir es so.
Genau. Es war, Insel lässt schon ein bisschen aufhorchen, es war von uns so ein bisschen davon die Rede, okay, Flachetappe unter normalen Umständen wird es mit sicher grenzender Wahrscheinlichkeit eine Sprintankunft geben, aber Wind könnte pfeifen und das wiederum könnte zu Windkantensituationen führen. Im Endeffekt haben wir eine Eventualität der ganzen Geschichte durchgespielt, die nicht eingetreten ist, ja, aber ihr wärt vorbereitet gewesen gedanklich, wenn eine Windkantensituation so entstanden wäre.
Ja, also an dem Tag war das Glück oder vielleicht auch Pech für manche Mannschaften, dass relativ wenig Wind war und von daher wurde die Etappe dann doch mehr gehypt im Vorfeld, als es letzten Endes war und ja, es gab da wenige Windkantenaktionen nur, also da ist niemand von den großen Favoriten ins Hintertreffen geraten und am Ende ein Massensprint gewonnen von Sam Bennett.
Ja, Glückwunsch an der Stelle. War, glaube ich,
sein erster Tour-Etappensieg.
Genau, das wollte ich sagen. Erster irische bestimmt nicht, aber der erste irische Sprinter, nee, auch nicht. Jedenfalls zumindest sein erster Sieg im Trikot von De König Quickstep bei der Tour de France und überhaupt natürlich auch. Ja, also er scheint im Moment ganz gut drauf zu sein. Ist man bei Bora Hansgrohe jetzt ein bisschen traurig, dass man ihn von dann ziehen lassen oder dass man ihn ausgemustert hat, könnte man ja schon sagen?
Ich glaube nicht, also.
Nee?
Weil sie haben ja noch immer genügend sehr gute Sprinter. Also, sie hätten ja auch die Option gehabt, Pascal Ackermann mit zur Tour de France zu nehmen. Mhm. Und ja, von daher denke ich, sie haben ja auch immer noch die Chance, das grüne Trikot zu holen.
Ja, aber da müssten wir vielleicht gleich auch noch, da würde ich gerne bei der Prognose oder bei der Vorschau drauf eingehen, wer von den beiden jetzt eigentlich die bessere Wahl gewesen wäre und der Kampf ums grüne Trikot ist ja auch zu dem Zeitpunkt noch offen gewesen. Insofern denke ich mal, braucht man über diese Etappe gar nicht so viele Worte verlieren, weil damit ist eigentlich alles gesagt, was es zu sagen gibt.
Ja, in diesem Sprint, der schnellste war eigentlich nicht Sam Bennett, sondern Caleb Ewan. Der hat den Sprint nur ein bisschen zu spät angesetzt und wurde ganz geschickt von Murkoff, dem Anfahrer von Sam Bennett, noch ein bisschen aus der Balance gebracht, sodass er dann nicht mehr vorbeikam.
Ja, aber Caleb Ewan, gestern war der auch, spielte er auch eine Rolle, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Sehr erfreulich auf der Etappe, aber auch noch ein Lebenszeichen von André Greipel, Platz 6.
Ja, genau. Man wähnte ihn schon wieder auf dem Rückweg in die Topspitze, sage ich mal vorsichtig. Vor allen Dingen nach seiner Verletzung wurde genäht während der Tour. Dachte man schon so, oder dachte ich zumindest so, okay, wird jetzt doch mal wieder was. Ob das jetzt längerfristig dann der Fall sein wird, müssen wir mal schauen. Wie gesagt, mehr, denke ich mal, gibt es zu dieser Etappe nicht zu sagen. Es folgte am nächsten Tag Etappe Nummer 11. Das war die Etappe von Châtillon-Plage nach Poitiers. Mutmaßlich war jetzt auch so eine Geschichte, wo wir vorher gesagt haben, das wird jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Sprintankunft, da das insgesamt das ganze Terrain dann doch zu einfach ist. Es sind übrigens irgendwie, habe ich das Gefühl, dass mehr Sprintereien passiert sind, als wir es vorher gedacht haben, so jetzt in der, also grundsätzlich vorher schon gesagt haben.
Im Nachhinein muss man einfach sagen, der Hunger der Sprinter war so groß, dass diese potenziellen Etappen für Fluchtgruppen, für die Sprinter, dass die sich die zur Beute gemacht haben.
Und was, aber das, nee, da gehe ich später noch drauf ein, bei der Etappe von gestern. Ja, also Sprinter, der Hunger der Sprinter, sehr schön, hätten einen Sendungstitel, heute würde ich den nehmen. Caleb Ewan war an diesem Tag dann derjenige, welcher von den Sprintern, der das Ding abschoss. Vielleicht auch, also grundsätzlich, ne, am Gesamtklassement hat sich natürlich an dieser Stelle nichts getan. Caleb Ewan auch in einer bestechenden Form. Ne? Also es wird insgesamt, sag ich mal vorsichtig, wenn Caleb Ewan vielleicht noch zu dem Zeitpunkt zumindestens so naja, dann den einen oder anderen Sprint ein bisschen besser abgeschlossen hätte, wäre es vielleicht sogar noch zu einem Dreikampf ums grüne Trikot gekommen.
Ja, aber ich glaube, Caleb Ewan, der geht ganz bewusst nur auf Etappensiege und hält sich da komplett raus aus dem Kampf ums grüne Trikot, zumal die auch gar nicht die Mannschaftsstärke dafür haben. Die haben ja am ersten Tag mit Philipp Gilbert und John Degenkolb Lotto Soudal schon zwei Fahrer verloren und kriechen auf dem Zahnfleisch daher. Und das ist schon sehr beachtlich, dass Caleb Ewan zwei Etappen gewonnen hat. Aber ja, der Sprint jetzt auf Etappe 11 war auch wieder, wie die andere Etappe, die er gewonnen hat, so ein leichter Bergaufsprint. Das liegt ihm sehr gut. Man sieht auch schon, wir hatten es vorher auch schon ja, uns gedacht, wenn er fahren darf, Wout van Aert wieder Platz 3.
Ja, ist natürlich mit seinen 67 Kilo verteilt auf 1,65 Meter auch, und trotzdem den Muskulösen, ist natürlich irgendwie so von der Konstitution einer von den kleinen leichten Sprintern, ne? der dann so an so einem Berg dann besser hochkommt, als vielleicht ein Peter Sagan, Alexander Christoph oder auch André Greipel. Der
ja, Taschensprinter.
Taschensprinter.
So nennt man ihn ja auch.
Ja?
Rocket.
Echt? Achso, okay, das war mir noch nicht bekannt. Wie gesagt, mehr zu dieser Etappe, außer dass jetzt André Greipel an dem Tag dann doch irgendwo unter ferner Liefen irgendwie eingekommen ist, bedauerlicherweise. Aber mehr. Das war Dienstag, Mittwoch. Kommen wir zu einer Etappe, die zumindest aus Sicht eines, ja, eines deutschen Teams, deutsch-holländischen Teams, deutlich erfreulicher war. Und das war die Etappe vom Mittdonnerstag, dem 10. September, die Etappe Nummer 12. Ich hatte danach einen Spruch. Ich bin ja zugegebenermaßen nicht der größte Fan von Jens Vogt. Also, aber ich hatte irgendwie von ihm diesen alten Spruch, manchmal muss man auf das Glück so lange einprügeln, bis es bei einem bleibt. Den hatte ich irgendwie so, nachdem ich das gesehen und gelesen hatte, im Hinterkopf. Und man hat fast den Eindruck, dass diesen Spruch Mark Hirschi auch mal irgendwann gelesen hat und sich für diesen Tag morgens aufs Frühstücksbrettchen selber gelegt hat. Ne? Der hat so mit Nutella draufgeschrieben, Glück prügeln. Und vielleicht ist das auch der Fall gewesen an dem Tag.
Definitiv. Also war wieder in der Gruppe, es war eine Ausreißergruppe weg, die dann auch am Ende durchgekommen ist. Und da waren ja sehr gute Leute auch dabei, also beispielsweise einen Alaphilippe, Max Soler, Maximilian Schachmann, Jesus Herrada oder auch Søren Krak Andersen. Das sind schon alles gute Kaliber, aber wie gesagt, Sunweb, die waren da auch mit mehreren Leuten vertreten und ja, diese Attacke von Mark Hirschi im Finale konnte keiner kontern. Auch ein Alaphilippe, der es dann hinten verzweifelt versucht hat, konnte da nicht mitgehen und das will schon was heißen, wenn du den abhängst. Mhm. Aber bei Alaphilippe, der hatte dann ja auch noch im Finale, ist ihm dann auch noch die Schaltung kaputt gegangen. Das war auch doppeltes Pech.
Ja, da hast du kein Glück, kommt das Pech dazu. Aber mich hat es sehr gefreut für Hirschi, ne? Der nun wirklich ja einfach im dritten Anlauf es versucht hat, oder es zum dritten Mal versucht hat und aller guten Dinge sind drei, hat man ihm vielleicht dann auch irgendwo noch hingeschrieben. Sehr, sehr, sehr erfreulich für diesen sympathischen Fahrer. Und das Team Sunweb ist damit, würde ich auch mal sagen, dort, also hat jetzt den Zustand erreicht, dass man sagen kann, ja, also die haben eine erfolgreiche Tour, ne? Also zumindest
muss man sagen, die Strategie von denen auf Etappensiege zu gehen, geht ganz gut auf jetzt. Und man mag sich gar nicht vorstellen, was dann noch möglich gewesen wäre, wenn die Michael Matthews noch mitgenommen hätten.
Ja, also diesen, das verzeihst du ihnen nicht, ne?
Nee, das wird man auch in 10 Jahren noch nicht nachvollziehen können.
Ja, wer weiß, was da innerhalb der Mannschaft, ne? Also hinter die Kulissen blicken ist manchmal vielleicht ein bisschen schwer. Vielleicht gab es einen Grund, der jetzt für uns an der Stelle nicht nachvollziehbar war, aber nichtsdestotrotz umso schöner, dass sie es dann so ein bisschen ausgleichen konnten und ja.
Und es spricht ja auch Bände, dass Michael Matthews jetzt das Team verlässt und zu der Mannschaft zurückgeht, von der er kam, nämlich zu Mitchelton Scott.
Wenn das jetzt, ne, was das jetzt, als das jetzt rausgekommen ist, ne, da scheint, also dieses Zerwürfnis, vielleicht liegt das auch schon lange vor der Tour, eine Tourbenennung, Teambenennung, weiß ich nicht. Da wird vielleicht mal irgendwann irgendwo nochmal jemand etwas durchstecken oder wird man etwas hören oder erfahren oder vielleicht wartet Michael Matthews auch, bis endgültig das Vertragsverhältnis dann so beendet ist, bis was gesagt wird. Mal abwarten. Also schmutzige Wäsche wollen wir gar nicht waschen oder möchte ich gar nicht gewaschen sehen, aber irgendwie scheint es nicht gepasst zu haben und das ist ja dann auch okay. Also ne, wenn man dann getrennte Wege geht und alles im
rein. Sie haben ja auch gute andere Fahrer, das hat man ja jetzt gesehen.
Genau, genau. Und vielleicht, ne, wenn so ein Michael Matthews sonst Mark Hirschi zu seinem Helfer oder wäre Mark Hirschi zu seinem Helfer degradiert worden und kann jetzt so selber agieren und vielleicht ist das für die anderen auch ganz gut. Ne? Also wo eine Vakanz auftritt, da springt ja jemand in die Bresche und Mark Hirschi hat das zumindest diesmal bei der Tour mit seinen 22 Jahren wirklich hervorragend gemacht. Also da sehe ich einen Fahrer heranwachsen, wenn man den vielleicht auch noch längerfristig da binden kann. Also er ist jetzt glaube ich noch bis einschließlich nächsten Jahres verpflichtet. Kann das doch eine gute Sache werden. Glückwunsch, hat uns sehr gefreut. Vielleicht noch erwähnenswert hinten. Maximilian Schachmann kam dann in der ersten Verfolgergruppe mit rein vom Team Hansgrohe auf dem 6. Rang. War das nicht auch? Nee, das war nicht die Etappe, die kommt noch. Ja, und ansonsten, Max Soler hattest du eben schon mal erwähnt, Movistar, dass wir es wenigstens einmal genannt haben, das Team in dieser Sendung, war auch vorne mit in der Ausreißergruppe. Machen wir vielleicht mal an der Stelle, nur damit man so nicht ganz den Überblick verliert, auch mal kurz den Überblick aufs Gesamtklassement. Da hatte sich dann natürlich in den ersten, ja, fast 20 Plätzen nichts getan. Primož Roglič vor Egan Bernal, der 21 Sekunden zurückliegt. Immer noch Guillaume Martin auf Platz 3, Roman Bardet auf 4, Nairo Quintana, Rigoberto Urán 5 und 6, die beiden Kolumbianer. Pogacar 7, Adam Yates 8, Miguel Angel Lopez auf der 9 und Mikel Landa auf 10. Grünes Trikot hatte zu dem damaligen Zeitpunkt Sam Bennett, der die Conny Quickstep Sprinter vor Peter Sagan, Brian Kukar, Caleb Ewan, Matteo Trentin, Wout van Aert, Alexander Kristoff. Ja, und ich glaube, Mark Hirschi, der dann auf Platz 9 mittlerweile in der Sprintwertung ist, der hat es nicht wirklich darauf abgesehen. Ich denke mal, an der Stelle muss man sagen, Sam Bennett, Peter Sagan, das sind so die Kandidaten, die man im Auge behalten sollte. Jugendwertung, eine der Wertungen, die wir wahrscheinlich grundsätzlich Bernal, Pogacar und Mas unter sich ausmachen werden. Bergtrikot, Benoit, wie spricht man das? Ich weiß es immer noch nicht. Cosnefroid von Nance Peters. Beide Agé Dessert, also die nehmen sich jetzt gegenseitig die Butter vielleicht vom Brot. Oder
ja, aber erstaunlich, dass sich da jetzt niemand, noch keinen Kandidat herauskristallisiert hat, zum Beispiel von den Leuten, die aus der Gesamtwertung rausgefallen sind, die dann auf das Trikot gehen. Also der Cosnefroid eiert da gefühlt seit den Pyrenäen kampflos in diesem Trikot rum.
Ja, und das wäre jetzt auch noch so ein Trikot, wo man jetzt sagen könnte, okay, ich kann mir nicht vorstellen, dass bei den Movies nicht irgendein Fahrer da so ein Marc Soler oder irgendein Fahrer jedenfalls in der Lage wäre, das Trikot, wenn man es nur darauf anlegen würde, neben natürlich dem wichtigen Trikot der Mannschaftswertung, welches auf den Schultern der Movistar-Fahrer ruht, zumindest da mal Ambitionen zeigen könnte. Ja, also, das kann ja nicht alles sein. Aber offensichtlich begnügen sie sich damit. Gut, das war die Etappe vom 10., sprich am vergangenen Donnerstag. Und im Prinzip kam direkt danach die Etappe, die du schon als die heimliche Königsetappe ausgerufen hast. Die Etappe vom vergangenen Freitag, die ich komplett damit verbracht habe, im Auto zu sitzen und wo ich so ab und an mal meine Frau gebeten habe, ein bisschen was vom Ticker vorzulesen, was da so passiert. Etappe Nummer 13 von Châtel-Guyon nach Pas de Peyrol. 191,5 Kilometer. Knappe, ich habe irgendwo den, ich glaube beim Strava-Account von André Greipel gesehen, 4.300 oder 4.100, 200, irgendwas, über 4.000 Höhenmeter. Ein Tag im Büro zum Vergessen, wenn man nicht gerade vorne mitfährt, behaupte ich mal.
Ja, für die Sprinter mit Sicherheit kein Zuckerschlecken gewesen an dem Tag. Es gab zwei Rennen in einem. Mhm. Einmal eines um den Tagessieg und einmal eine ums Gesamtklassement, beides hat ja doch Ergebnisse zutage gefördert, mit denen man vielleicht nicht so gerechnet hat. Und zudem gab es auch unter den Favoriten noch einige Stürze oder besser gesagt einen größeren Sturz, in den unter anderem Romain Bardet involviert war, Bauke Mollema und auch Nairo Quintana.
Was Bardet für zwei der drei das ausbedeutet, muss man sagen?
Genau, Bardet ist die Etappe zwar noch zu Ende gefahren, aber mit einer Gehirnerschütterung, wie sich hinterher herausgestellt hat. Bauke Mollema hat sich an der Hand irgendwas zugezogen.
Gelenksbruch, wenn ich das gestern Abend noch richtig gelesen habe. Also es war auch, oder Verdacht auf Handgelenksbruch sehe ich hier. Also auch nichts Schönes, muss man sagen.
Genau, ja, und für ihn, er musste dann halt gleich die Etappe, die Tour komplett aufgeben. Sehr ärgerlich fürs Team Trek-Segafredo, weil er in der Gesamtwertung neben Richie Porte noch der zweite Fahrer war, der recht gut platziert war. Und Nairo Quintana, habe ich jetzt auch erfahren, der ist, was auch sehr schmerzhaft sein muss, in so einen Stachelbusch gefallen sein.
Ja. Also
mit voller Wucht und ja. Hatte dann überall diese kleinen Piekser am Körper, was ihn dann bis zum Ziel malträtiert hat, aber dafür ist er die Etappe noch betrachtlich zu Ende gefahren.
Akupunktur to go sozusagen. Boah, nee, das möchte ich auch nicht haben. Naja, okay, also zu Ende gefahren und er hat auch sogar keinen Platz verloren. Als einziger Fahrer unter den Top, nee, also Primož Roglič und Quintana haben einfach nur ihre Plätze gehalten, ansonsten wurde da ordentlich gewürfelt.
Wir haben im Finale drin, bei den Favoriten, wenn wir das mal erst abhandeln,
ja,
war es wieder so, Pogacar war der Erste, der angegriffen hat, hat mich da auch schon ziemlich begeistert, muss ich sagen, und ja, man hatte so gedacht, als Ineos dann im Finale das Tempo übernommen hat, die haben heute was vor mit Bernal, aber Bernal konnte bei Roglic und bei Pogacar, bei den beiden Slowenen, nicht mitfahren. Aber was ich dann nach der Etappe halt, ja, so eine bezeichnende Aussage fand von Bernal, er hat gesagt, er hat ja super Werte gehabt, also spricht da von den Wattzahlen und meint einfach, ja, die anderen sind einfach besser im Moment und er fährt schon auf einem übermäßig hohen Niveau, vielleicht sogar höher als das von der Tour im letzten Jahr, aber es gibt immer noch zwei, die besser sind und ja, es ist mit Sicherheit ein Schlag ins Kontor von Ineos gewesen und auch moralisch ein erheblicher Dämpfer, dass sie an dem Tag wieder nichts ausrichten konnten gegen Pogacar und gegen Roglic.
Finde ich aber gehört von guten Sportlern dazu auch einfach anzuerkennen, vor allen Dingen in der Zeit, wo man jetzt heute, weißt du, vor 50 Jahren, da konnte vielleicht ein Fahrer oder vor 60 Jahren, keine Ahnung, so einen langen Zeitraum, da wusste man vielleicht gar nicht so genau, okay, wie viel Prozent meiner Maximalleistung rufe ich gerade ab? Ne? Bin ich wirklich gerade am Limit oder bin ich einfach nur schlecht drauf? Die Fahrer sind ja heute so durchleuchtet, dass eine Aussage von dem Bernal, ich bin auf meinem Niveau, ich bin auf Top-Niveau, ich habe bessere Werte als sonst. Also diese Werte, wo wir manchmal ja auch drauf schimpfen, ne, dass sie nur noch nach Uhren fahren oder nur noch nach Wattanzeige und so weiter und so fort. Wenn jetzt ein Fahrer sagen kann, pass auf, von den Werten her ist alles gut, ich bin auf einem Top-Niveau, es sind einfach zwei besser, finde ich eine schöne sportliche Aussage, dann zu sagen können, okay, da sind jetzt zwei im Moment einfach besser. Im Umkehrschluss.
Aber wenn ich das halt sehe, dann muss ich mir halt eine andere Taktik überlegen. Wenn ich jemanden am Berg nicht angreifen kann, muss ich es halt anders auch mit einer unkonventionellen Weise versuchen.
Ja, vielleicht reift die Erkenntnis ja jetzt gerade erst bei denen. Ne? Vielleicht war ja diese immer die ganze Zeit so ein bisschen, kann ich mir gut vorstellen, zumindest bei Ineos, der Gedanke, wir bauen ihn für die zweieinhalbte, dritte Woche auf. Da hat er dann seinen Top-Peak. Und Roglic und Pogacar, gut, die sind jetzt im Moment besser, aber die werden hinten raus so abfallen, so runterbrechen, dass in dem Moment wir dann übernehmen. So, und jetzt reift die Erkenntnis, okay, die fallen vielleicht doch nicht ab, vielleicht waren die von Anfang an genauso wie wir, nur bei 85%. Und kommen auch noch nach hinten raus besser, ne? Also vielleicht kommt jetzt erst kann jetzt erst diese Erkenntnis reifen.
Ja, aber ich glaube, dass man bei Ineos immer noch auf Ersteres baut, dass hinten raus in der dritten Woche Bernal wahrscheinlich nach ihrem Credo der Stärkste sein wird und sie ja weiterhin darauf bauen. Und auf der anderen Seite traue ich denen das halt auch nicht so richtig zu, so eine Überraschungstaktik oder Angriffstaktik durchzuführen. Also die können halt Zug am Berg fahren, das haben die jahrelang gemacht, aber mal so von weit weg anzugreifen, das ist eher nicht so deren Ding und zum anderen haben die auch gar nicht die Fahrer dafür im Moment. Man sieht ja Jumbo-Visma, die sind bedeutend stärker am Berg als Ineos. Man hat ja gesehen beispielsweise bei der Etappe, da fuhr dann Carapaz nach vorne, wollte dann übernehmen und dann hat sich Tom Dumoulin mal so zur Seite umgedreht und dann so nach dem Motto gesagt, du, was willst du denn, ich fahre hier Tempo, nicht du.
Ja, aber sie haben nicht die Fahrer dazu, also man hat es ja bei einem Froome schon mal gesehen, ne? Der hat es ja in Italien damals gemacht, der ist einfach mal da an einem der ersten Berge.
Das lag aber ja auch mehr am Froome selbst als an der Mannschaft, der hatte ja einfach einen, ja, was soll man sagen, einen stratosphärischen Tag an dem Tag.
Einen stratosphärischen Tag, ja, vielleicht wissen sie auch, dass Bernal noch seinen stratosphärischen Tag haben wird oder haben kann, wer weiß. Ja, auf jeden Fall eine spannende, also ich finde es in der Gesamtkonstellation einfach spannend. Ne? Also ich hätte nicht gedacht, dass dass der Abstand von Roglic und vor allen Dingen auch Pogacar, also dem hätte ich vielleicht sogar noch weniger zu. Nee, anders. Ich glaube, dass ich Roglic eher in Verdacht gehabt hätte, früher abzufallen und Pogacar auch ein bisschen später zu kommen. Wie soll ich das ausdrücken? Also ich glaube, wenn man so sich eine Zeitleiste anschaut, dann dachte ich, dass der Peak von Roglic, der Peak von Pogacar, der Peak von Bernal so in der Reihenfolge kommen wird. Und dass Pogacar jetzt so gut ist, das wundert mich jetzt weniger, aber dass Roglic so lange so auf dem hohen Niveau fährt, das wundert mich dann eher.
Die dritte Woche kommt ja noch.
Ja, das, also alles, was wir jetzt sagen, kann sein, dass wir das in einer Woche komplett anders bewerten oder sagen, naja gut, es war dann doch so, wie vermutet oder wie gedacht. Das kann ja heute im schlimmsten Fall, aber im besten Fall kann es ja heute schon wieder alles Geschichte sein und Schnee von gestern oder alter Wein in alten Schläuchen sein. Aber warten wir mal ab.
Aber was man zu dem Tag noch sagen muss, wer mir wahnsinnig gut gefällt bislang, Richie Porte, ganz stark an dem Tag, auch 13 Sekunden nur als Drittbester der Favoriten auf Roglic und Pogacar verloren. Der fährt eine super Tour de France, vielleicht sogar die beste, die er je gefahren hat. Man muss sagen, ohne diese Windkante, wo er eine Minute 30 gut verloren hat, wäre er jetzt schon auf dem Podium.
Und hier, unser der zweite von den drei alten Herren, ne, Michelanda, auch an dem Tag mit Richie Porte zusammen reingekommen.
Ja, auch so einer, der auf der Windkante viel Zeit verloren hat, leider schon. Und ist jetzt natürlich mit 1,55 Rückstand im Gesamtklassement noch nicht außer Rang und Traktanten, aber muss ich jetzt auch eine Taktik überlegen, wenn er aufs Podium kommen will.
Ja, aber aufs Podium ist auch weniger als eine Minute. Ne? Also wenn er sagt, okay, nochmal aufs Podium für den Michelanda, ist ja auch schon, machen wir uns nichts vor, wird er sich jetzt nicht grämen, dass er nicht gewonnen hat. Ne? Also das wäre für ihn auch nochmal eine schöne Geschichte. Wobei er auch erst 30 ist, ne? Sehe ich gerade. Also ich stempel ihn gerade so ab als End-40er. Ne? Also der hat ja kann ja auch noch überall vorne mitfahren. Das liegt vielleicht einfach daran, dass er schon vor 5 Jahren das erste, Giro d'Italia 17, 15 Etappen gewonnen. Vierter damals 17 auch. Vergesst die alten Männer nicht, möchte ich damit nur nochmal sagen. Ne, Rigoberto Urán an dem Tag auch 20. jetzt also auch nicht. Ne, also ist mit Bernal mit reingekommen. Die zwei Kolumbianer da wahrscheinlich zueinander gespannt. Da ist noch viel möglich. Aber wie du auch.
Ja, man muss sagen,
eine Sekunde noch, wenn ich ganz kurz an der Stelle sagen darf, fällt mir gerade erst auf, das war mir vorher gar nicht so bewusst gewesen. Wenn wir, du hattest es, glaube ich, in der letzten Sendung mal prognostiziert, wie wird es dann sein, wenn die Kolumbianer zusammenspannen, dann in der letzten Woche, ne? Weil dann irgendwie Herkunft ja doch dick ist. Wenn man sich das mal anschaut, Egan Bernal, Rigoberto Urán, Quintana und Sergio Higuita, Quintana, Urán und Bernal sind auch alle fast gemeinsam mit reingekommen, ne? Und Miguel Ángel López auch, der war in einer anderen Gruppe, aber die drei, das, was du schon angekündigt hast, wer weiß, ob die sich mal zusammentun, ist jetzt gar nicht so unwahrscheinlich.
Ja, und was das Gesamtklassement angeht, ist es ja so, dass zwei Slowenen führen vor 4 Kolumbianern.
Mhm. Ja, also das Nationale ist dann doch irgendwie sehr, sehr präsent in diesem Jahr. Bin gespannt, ob das dann am Ende dann doch noch eine Art von Weltmeisterschaftsrundfahrt wird, dass wir am Ende die 4 Kolumbianer gegen die 2 Slowenen sehen. Sehr interessant. Und wie gesagt, ich lese hier im Urlaub gerade noch dieses Buch über den kolumbianischen Radsport, wo ich dir immer mal einen Screenshot schicke. Lässt mich da jetzt nochmal so ein bisschen anders drauf schauen im Moment. Ja, das war die Etappe am Freitag, beziehungsweise das Rennen der Gesamtklassementsfahrer. Vorne allerdings hat man eine ganze Zeit gedacht, okay, wer weiß, was hier passiert. Ist dann leider doch nicht ganz so ausgegangen, zumindest wenn man die deutsche Brille anhat, wie man es bis kurz vor Schluss gehofft hat.
Nee, mit Sicherheit hätte man da gedacht, also es haben auch schon viele gedacht, als Maximilian Schachmann da rausgefahren ist aus dieser Spitzengruppe und gut eine Minute Vorsprung hatte vor diesen letzten beiden Anstiegen, das ist eigentlich im Prinzip durch. Aber natürlich hinten mit Martinez von EF Pro Cycling ist ein ganz, ganz starker Bergfahrer nachgefahren. Generell an dem Tag haben die das super clever gemacht, EF Education First, die hatten, meine ich, 3 Fahrer in dieser Ausreißergruppe und dadurch an dem Tag auch die Mannschaftswertung von Movistar übernommen, nur so am Rande erwähnt. Und Schachmann war rausgefahren und dann hinten hinterhergefahren ist dann halt Daniel Felipe Martinez mit Lennart Kemner, zweiter Bora Hansgrohe-Fahrer, am Rad. Und Kemna hat ja dann über viele, viele Kilometer nichts anderes gemacht, als bei Martinez hinten drauf gesessen. Mhm. Aber der hat sich davon überhaupt nicht beirren lassen. Er ist einfach in diesen Anstiegen seinen Stiefel gefahren. Und so ein paar Kilometer vom Ziel haben die dann ja auch Schachmann eingeholt. Und dann waren quasi zwei Bora Hans Grohe gegen einen EF Education First. Aber man kann da, finde ich, den beiden Bora-Fahrern Kemna und Schachmann keinen Vorwurf machen, weil dieser Schlussanstieg, der war einfach so steil, dass du halt, da kam es halt rein auf die Power an. Also da konntest du auch nicht irgendwelche taktischen Spielchen spielen, einfach mal eine Attacke fahren, weil wenn du halt einmal dich übernimmst, bist du halt platt. Und Martin ist das, ja, wie ein Dieseltraktor da hochgefahren, hat sich nicht beirren lassen und ja, war einfach der Stärkste.
Ja, das sind halt die Anstiege, wo jeder am Limit ist. Und wenn jeder am Limit ist, ne, da kannst du auch nicht mehr irgendwie nochmal die 105% geben, um dann 2 Meter später vom runterzufallen. Das bringt dann ja auch nichts. Das sah ja fast aus, als wenn man zu Fuß schneller hochlaufen könnte.
Das Einzige, was ich mir so gedacht hatte bei diesem Zielsprint zwischen Kemna und Martinez, wenn halt Lennart Kemna 50 Meter später losfährt, er hat einen kleinen Vorteil gehabt, weil er viel explosiver ist als Martinez, da hat er auch eine kleine Lücke gehabt, vielleicht von so 20 Metern, wenn er da 50 Meter später losfährt, noch ein bisschen zuwartet, dann kann er es vielleicht gewinnen, aber das ist leichter gesagt als getan.
Ja, vor allen Dingen, wenn du da so unter Druck, unter Dampf stehst, kaum möglich, da noch rationale Entscheidungen zu treffen. Da ist, glaube ich, dann immer nur noch irgendwie so das Unterbewusstsein, was da agiert oder der Instinkt. Und wenn der Instinkt dich an dem Tag täuscht, ja, mei, dann ist es halt so. Ne? Aber ich finde Platz 2 und 3 für Team Bora gut. Sie haben nicht die erhoffte Etappe abgeschossen, aber sie haben da mit ihren Fahrern einiges an Reputation sich erarbeitet oder viel Präsenz gezeigt. Und ich weiß nicht, ob denen das reicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber ja, also aller Ehren wert, was sie da gemacht haben. Und aus deutscher Sicht natürlich auch noch erfreulich, dass Simon Geschke auf Platz 7 an dem Tag reingekommen ist. Also auch, ne, ein Fahrer, der für die nächste Saison voraussichtlich eine neue Mannschaft suchen wird und dementsprechend da mal seine Karte hochgehalten hat. Heute, wie ich gerade eben im Ticker gesehen habe, auch wieder eine Ausreißergruppe. Also der fährt einfach um Vertrag, muss man ganz, ganz ehrlich so sagen.
Ja, und kurios zwischendurch, ja, als Schachmann vorne war, Geschke hinterhergefahren ist, da ist ein Berliner dem anderen hinterhergefahren.
Ja, inner Berliner. Weiß nicht, wie gerne man das in Berlin sieht, dass die sich jetzt gegenseitig da schon die Butter vom Brot nehmen. Aber ja, alles in Ordnung, alles gut. Und er weiß, worum es für ihn geht und dann arbeitet er auch da ganz gut drin. Ist jetzt im Moment die Gruppe, glaube ich, so um die 4,5 Minuten, 85 Kilometer vor dem Ziel weg. Bin ich mal gespannt, was das heute gibt. Ja, Gesamtwertung wurde dann an diesem Tag ordentlich durcheinander gewürfelt, wie ich eben schon sagte. Immer noch, warte mal, wo haben wir es hier? Ich glaube, ich bin hier in der falschen Etappe. Etappe 13 war es genau. Roglic weiterhin auf Platz 1. Pogacar hat einen Sprung gemacht von Platz 7 auf Platz 2. Liegt jetzt 44 Sekunden hinter dem Führenden. Egan Bernal auf 3. Rigoberto Urán vor Nairo Quintana, vor Miguel Angel López. Die 4 Kolumbianer. Adam Yates nach wie vor in den höheren Top 10. Miguel Landa, Richie Porte 8 und 9 und Enric Mas auf 10. Romain Bardet wurde dann noch geführt als Elfter, der dann aber ausgeschieden ist. Guillaume Martin, Dumoulin, Carapaz, Valverde unauffällig, extrem unauffällige Tour. Caruso, Roland, Higuita, Barguil und Sepp Kuss, um einmal die Top 10 durchgegangen zu sein. Punktetrikot nichts geändert, Bennett vor Sagan. Pogacar vor Bernal haben jetzt die Plätze getauscht. Natürlich im Jugendtrikot, Bergtrikot hat sich nichts geändert und in der Mannschaftswertung, wie du eben schon sagtest, Education First natürlich mit der gemeinsamen Mannschaftsleistung auf Platz 1 jetzt. Sind wir beim gestrigen 14. Etappenabschnitt.
Ja, Clermont-Ferrand nach Lyon, 194 Kilometer und an dem Tag stand nicht der Kampf ums gelbe Trikot, sondern der Kampf ums grüne Trikot im Vordergrund. Mhm. Auch interessant, dass das grüne Trikot mal so wieder so richtig umkämpft ist und dass quasi dieses Rennen im Rennen so die komplette Tour de France so beeinflusst oder schon fast im Griff hat, dieser Zweikampf zwischen De König, Quickstep und Bora Hansgrohe, weil an dem Tag war es ja so, dass an diesem längeren Anstieg Bora Hansgrohe einfach versucht hat, Sam Bennett aus der Gruppe rauszufahren, also dass der hinten rausfällt, was sie dann auch geschafft haben. Und sie haben ihn dann ja auch distanzieren können, damit Peter Sagan im Ziel Punkte abgreifen kann und Sam Bennett nicht.
Mhm. Was, Entschuldigung, was auch finde ich ja dann, ne, es haben sich ja hinterher auch Fahrer geführt, wie der teilweise oder lange führende, wer war es, Marcel Küng, glaube ich, ne? Stefan Küng, der lange geführt hat und dann auch so im Interview hinter sich geäußert hat, so nach dem Motto, ja, so richtig verstanden habe ich das nicht, was da passiert ist, alles. Und die Sunweb-Fahrer haben sich zurückfallen lassen, Bora hat geführt, um sozusagen einen Sprint von Sagan hervorzukreieren, den er dann eh nicht abschließen kann oder nicht abschließen konnte. Also es war so auch ein bisschen bei anderen Fahrern das Unverständnis, ob der Fahrweise der einzelnen Gruppen. Aber ich muss sagen, Team Sunweb hat dann alles richtig gemacht, ne? Zwei Fahrer vorne gehabt, zurückgeordert. Was soll man mehr machen?
Ja, Sunweb hatten eine sehr gute Strategie an dem Tag. Die haben halt gewartet, bis sich da der König Quickstep und auch Bora, die im Finale dann nur noch Lennart Kemner bei Sagan hatten, da aufgeraucht haben gegenseitig. Und die hatten, glaube ich, 4 oder 5 Fahrer sogar noch in der Gruppe und in Lyon ging es dann ja noch so 2 kleinere Anstiege hoch und da haben die dann halt einen nach dem anderen attackieren lassen, bis halt irgendeiner mal weggekommen ist und keiner mehr mitgehen konnte.
Und auch da habe ich mir, ne, wieder die Frage, ne, was hätte man mit Michael Matthews dann noch machen können, ne? Also der wäre ja auch ein gutes Ass im Ärmel. Was muss da passiert sein? Also der wäre ja für so eine Situation auch prädestiniert gewesen. Da muss echt gekracht haben. Aber umso schöner, dass es trotzdem auch ohne geht und Søre Craig Andersen
hat das da. Da müssten wir mal in Skandinavien fragen, wie man das richtig ausspricht.
Ich habe gerade keinen zur Hand. War das nicht auch der Fahrer, über den sich Brian Holm letztens aufgeregt hat?
Boah. Weiß ich nicht genau.
Ich glaube schon. Also über irgendeinen Fahrer hat sich Sören mit Vornamen, meine ich, hat sich Brian Holmer wieder aufgeregt. Ne? Die werden alle heute verweichlicht und so weiter, ne? Und werden gepudert werden und wüssten aber gar nicht, ne? Früher hier irgendwie bei 3 Grad, wahrscheinlich mit einem Gang 3000 Höhenmeter und so weiter. Und das wäre dann jetzt zumindest, wenn es dieser Sören war, eine gute Antwort gewesen. Der hat es dann abgeschossen mit 15 Sekunden, also am Ende nochmal eine Attacke gefahren und das Ding für Team Sunweb gut beendet. Wie gesagt, also Sunweb macht da jetzt vieles richtig in dieser Saison. Kann man seinen Hut vorziehen. Ist jetzt, glaube ich, der wievielte Etappensieg? Der mindestens der zweite. Der zweite
Der zweite bei der Tour jetzt in diesem Jahr.
Also, alles richtig gemacht. Genau, das war die Etappe von gestern. Was gab es? Ich hatte noch irgendwas, was ich mir hier aufgeschrieben habe in meinen Unterlagen, was ich dazu noch sagen wollte. Liste der, was die ausgeschiedenen Fahrer. Auf jeden Fall, ob da noch einer hinzugekommen ist. Ja, Pierre Latour ist noch zugekommen. Romain Bardet ist jetzt nicht mehr angetreten bei der 14. Etappe, das hatten wir schon erwähnt.
Genau. Nee, aber ein Caleb Ewan, der hat es halt sehr, sehr schwer gehabt an dem Tag.
Ja, genau,
das war's. Fast 29 Minuten Rückstand zusammen mit Roger Kluge ins Ziel. Natürlich, also der war noch hinter der Gruppe von Sam Bennett, die ja dann schon auch rechtzeitig von Bora aus dem Feld katapultiert wurde. Und Caleb Ewan noch viel weiter dahinter. Also ich weiß nicht, ob das generell nur so ist, dass er so mäßig über die Berge kommt oder ob er einfach jetzt eine schwache Phase hat.
Ich hatte auch zwischendurch gelesen, dass das hatte mich so gewundert, dass gerechnet wird mit einer, es wird ja mal ein bestimmter Prozentsatz an Zeit draufgerechnet, bis der Cut kommt, von 24 Minuten. Und dann dachte ich schon so, ui, das wird aber knapp. Und er ist auch wirklich mit fast 29 Minuten Rückstand, aber offensichtlich ist man dann vorne noch ein bisschen langsamer geworden. Und dass aber der Abstand zwischen dem sogenannten Gruppetto, der ja unter 20 Minuten war, dann nochmal 9 Minuten später, das ist echt eine Nummer. Also das ist echt eine große Hausmarke. Und
ja, zumal du dann auch die ganze Zeit selbst fahren musst.
Also ja, genau.
Du kannst dich ja kaum abwechseln, wenn du nur einen Teamkollegen dabei hast.
Ja, und dieses Peloton, das Gruppetto, war ja mit rund, wie viele Fahrer waren es, 95, mit 75 Fahrern, ne, da kannst du dich ja wirklich verstecken. Und ich sag mal so, ein paar Fahrer vorne mal machen lassen und dich hinten mitziehen lassen, das ist ja nochmal was anderes. Ne, also, das versucht man wahrscheinlich zu vermeiden, was ihm da passiert ist. Aber manchmal läuft es halt anders, als es ist. Und das war in dem Fall so. Und Sam Bennett, Peter Sagan, diejenigen, die da ums Gesamtklassement Quatsch, im Samstags nur ums grüne Trikot kämpfen. Da hat Sagan dann leider Gottes dann auf, sag ich mal, für das Team nur den vierten Rang gemacht. Da hätte man sich wahrscheinlich mehr von erhofft oder mehr Abstand gewünscht. Aber immer noch spannend jetzt, ne? Also 262 zu 219 Punkten.
Ja, und ich möchte auch nicht ausschließen, dass, also Sam Bennett sah auch jetzt nicht gerade gut aus an den letzten Tagen, dass Bora so ein bisschen darauf setzt, dass sie den Sam Bennett so müde fahren, dass er irgendwann aus dem Zeitlimit fliegt.
Das wäre aber schon eine harte Taktik. Kann ich mich nicht dran erinnern, wann das zuletzt der Fall war, dass man wirklich auf diese Art und Weise das grüne Trikot.
Ich kann mich erinnern, Philipp Gilbert wollte das mal mit Cavendish machen.
Ja, okay. Das ist dann aber augenscheinlich auch schon eine ganze Zeit lang her. Ich glaube, dann muss sich Sam Bennett schon richtig, richtig schlecht fühlen oder richtig, richtig schlecht drauf sein. Um jemand aus dem Zeitlimit, ich meine, die könnten ja immer noch, also seine Mannschaft ist jetzt nicht besonders groß mehr von Sam Bennett, aber sich mit 6 Leuten irgendwie da über Wasser zu halten, das sollte ja noch drin sein. Und Freunde
muss. Ja, in den Bergen muss er schon selbst fahren. Also da hilft der Windschatten wenig.
Aber da muss Peter Sagan auch selbst fahren dann. Ne? Und so viel rauszufahren, halte ich für schwer. Also halte ich für eine gewagte Taktik. Vielleicht versuchen sie es, aber ich glaube, wenn es ein Caleb Ewan wäre, dann würde ich mir zum derzeitigen Zeitpunkt eher sagen, okay, das kann funktionieren. Aber ich halte es bei Sam Bennett dann doch für schwieriger. Das war die Etappe vom 12., also von gestern. Absoluter Zwischenstand nochmal. Primož Roglič, Pogacar, Bernal hat sich nichts geändert unter den Top 10. Durch den Ausfall von Bardet sind dann natürlich ein paar Fahrer nachgerückt. Also Guillaume Martin, Dumoulin, Carapaz, Valverde und so weiter und so fort. Punktetrikot, wie ich sie gerade sagte, Sam Bennett 262, vor 219 Peter Sagan. Ja, und ansonsten ist alles gleich geblieben. Ne? Also da tut sich gerade nicht besonders viel. War so eine Etappe, die jetzt für die Gesamtwertung nicht besonders außer wichtig war. Gut, das war sozusagen die Zusammenfassung der letzten Tage. Für die, die nicht alles mitgekriegt haben, ich gehe mal davon aus, die meisten haben es ja eh gehört, aber vielleicht nochmal aktualisiert. Ausblick. Was kommt in den nächsten Tagen und wie sieht unser Klassement aus in Paris? Ich werde mal nach der Tour nachhören, was wir jeweils ausgesagt haben und dann mal gucken, wie sich die Fahrer entwickelt haben. Vielleicht kann man so eine Grafik von machen oder so. Wird vielleicht spannend. Etappe heute. Im Moment, ich guck mal gerade noch nach. Der Ticker wird gerade. Juckt es dir eigentlich noch manchmal? Du hast ja früher auch für Radsport News manchmal den Ticker mitgeschrieben, ne? Oder war es für Eurosport? Das ist ja, glaube ich, der gleiche, ne?
Mhm.
Juckt es da noch manchmal, wenn du so eine Etappe siehst? Oder ist das. Wie stressig ist das eigentlich? Vielleicht sollte man da eine eigene Folge drüber machen.
Kommt drauf an, ne? Je nachdem, wie viel los ist halt, ne? Im Finale ist natürlich dann stressiger als mitten auf einer Flachetappe.
Ja. Manchmal ist es auch wahrscheinlich Stress, irgendwas zu erzeugen, ne? Also überhaupt was zustande zu kriegen, im Sinne von passiert nichts, was soll zu schreiben.
Naja, klar.
Gibt es da so einen Rhythmus, wie lange so eine Pause höchstens sein darf zwischen zwei Posts?
Das ist auch unterschiedlich. Also mal so, mal so. Man hat natürlich dann auch schon mal Sachen vorbereitet, die man in der Hinterhand hat, falls man mal irgendwie Zeit füllen muss.
Okay. Ja, aber ich sehe hier immer so 3, 5, also 5 Minuten Pause kann man sich schon mal erlauben, offensichtlich. Gut. Hier in wenigen Minuten, was denkt der, was ich in der Bergankunft? Hier wird gesagt, Pierre Roland wird heute die Etappe gewinnen, wird dort gemutmaßt. Simon Geschke immer noch in dieser Gruppe mit dabei. Wird es heute auch wieder 2 Rennen geben? Also eins vorne?
Ich glaube persönlich, ehrlich gesagt, nicht, dass diese Fluchtgruppe durchkommt, weil die nur 4,5 Minuten hat und Jumbo hinten auch ein ordentliches Tempo fährt. Also ich glaube, die sind heiß auf einen Etappensieg mit Roglic heute. Sowohl halt das gelbe Trikot, weiter da die Führung auszubauen, als auch noch eine Etappe zu gewinnen. Ansonsten hätten die Gruppe ja locker auf 10, 15 Minuten weglassen können, was jetzt nicht der Fall ist.
Also, du sagst heute kein Rennen im Rennen, sondern nur ein Rennen. Es wird am Ende ein, das was der Sprint-Royal für die Sprinter ist, wird es eine Bergankunft-Royal sein. Also das heißt, diejenigen, die sich im Gesamtklassement vorne zeigen, werden das heute auch unter sich ausmachen.
Genau.
Okay. Ja, wer macht's denn dann? Also ich zähle mal kurz auf, Namen, die du dir vielleicht schon mal gehört hast in den letzten Tagen. Roglic, Pogacar, Bernal, Uran, Quintana. Wer wird's denn sein?
Ich glaube, Roglic gewinnt, also weil er auch die Etappe schon bei der Tour de l'Ain vor der Tour gewonnen hat.
Mhm, okay. Also die anderen, also wenn Roglic jetzt gewinnt und nochmal irgendwie so 15, 20 Sekunden rausfährt, dann glaube ich, wird es sehr, 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 sehr schwer, die Tour nochmal umzudrehen. Oder dann muss er wirklich eine letzte Woche bekommen, die wirklich schlecht ist. Deswegen glaube ich, dass heute Bernal unter mächtig Druck ist, vor allen Dingen auch nach dem gestrigen Tag. Und wenn es heute nicht passiert, also wenn er nicht heute zumindest mal ein Ausrufezeichen setzt oder Leben, vielleicht sogar ein Lebenszeichen, vielleicht wäre das eher das richtige Wort. Wenn er heute nicht mal ein Lebenszeichen von sich gibt, dann wird das auch moralisch für den Ruhetag sehr, sehr schwer. Deswegen tippe ich heute A auf einen Kolumbianer und B auf Bernal. Also A auf den Kolumbianer, A1 auf Bernal, A2 auf Quintana und A3 auf Lopez oder Uran. Was jetzt eigentlich auch Carapaz vielleicht. Nee, aber ich glaube wirklich, dass heute Bernal abliefern muss. Also anders geht's nicht. Also irgendwie, heute wird das mit der Brechstange, glaube ich, versuchen. Und ich drücke ihm da auch die Daumen. Also das ich wiederhole mich, das habe ich in der letzten Sendung und vielleicht auch in der vorletzten gesagt. Durch dieses Buch, was ich gerade lese, bin ich ein bisschen Quintana-freundlicher geworden. Sonst ihm würde ich es auch sehr, sehr gönnen, wenn er da heute abschießt. Aber ich glaube, dass irgendjemand nicht Team Jumbo, dass heute nicht Slowene gewinnen wird. Da bin ich eigentlich fast von überzeugt, weil sonst wird das wirklich eine Maschine, die zwar einfach durch. Und dann wird auch Primož Roglič und Pogačar sagen, pass mal auf, helf mir, im nächsten Jahr starte ich hier nicht bei der Tour, nächstes Jahr kannst du was gewinnen, dafür sorgt dafür, dass ich dieses Jahr gewinne. So eine Nummer, Ehrenwort unter den Ehrenmännern, kann ich mir gut vorstellen, dass das da kommen wird. Gut, hätten wir das für heute geklärt. Morgen Ruhetag, eindeutig, da wird nicht viel passieren. Wird bei den Tests, wird genauso wie letzte Woche, ne? Das wird irgendwie so gedreht, dass da nicht irgendwie was Besonderes bei rumkommen wird.
Wollen wir hoffen, dass es am Dienstag dann weitergeht.
Ja, also ich gehe, also nach der Geschichte, nach dem letzten Testmontag, gehe ich ganz schwer davon aus, dass da alles durchgewunken wird. Und Dienstag wieder alle am Start stehen. Ich rufe mir gerade mal die Etappen auf. Strecke.
Ja, Dienstag ist zwar eine Alpenetappe nach Villa de Lans, aber es ist eher was für Ausreißer, würde ich sagen, als für den ganz großen Kampf unter den Gesamtklassements-Favoriten, weil dann doch dieser Erstkategorieberg, da ja, es sind noch gut 20 Kilometer bis ins Ziel, weitgehend flach und dann nochmal so ein kurzer Hügel zum Schluss, also da sollte es keine großen Abstände geben.
Vorsicht. Ich sage, wenn es heute den von dir prognostizierten Angriff und Sieg von Roglic gibt, dann könnte das am Dienstag nochmal, also wenn nicht dann das Lebenszeichen kommt, wird es noch schwieriger, dann könnte das so eine kolumbianische, dann wird das ein kolumbianischer Tag am Dienstag. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung und Prognose zugleich. Weil ich bin völlig bei dir, ne? Also 100... Wie viele Kilometer sind das, sagtest du? 20, 32, 164?
164 insgesamt, also 20 vor Ziel ist dieser Erstkategorieberg erreicht.
Also wenn man wirklich auf richtig Krawall fährt und diesen Einserberg mit 11 Kilometer 6,5%, wenn man da richtig attackiert und vielleicht seine 3-4 Minuten rausfahren könnte und das dann mit 2-3 Leuten, die wirklich zusammenspannen und das uns gut zusammenarbeiten. Im Gegensatz zu hinten 5, 6, 7 Favoriten, die vielleicht nicht so flüssig miteinander fahren. Ne? Dann denke ich, kann man diesen Vorsprung auch noch diese Abfahrt runterretten, also diese rund 16 Kilometer und dann den Dreierberg auch nochmal hochknallen, also diese 2,2 Kilometer. Das kann funktionieren, wenn man wirklich mit Leuten zusammen ist, ne? Mit denen man harmoniert und mit denen man gut zusammenarbeiten kann. So ganz sehe ich das nicht. Wie du. Wenn natürlich.
Nee, mit Sicherheit gibt es da auch eine Möglichkeit, den Hebel anzusetzen, aber in Betracht des Tages, der danach kommt, glaube ich eher, dass sich die Klassement-Favoriten auf den Mittwoch fokussieren.
Okay. Vielleicht ist es aber auch, also wir hatten ja gesagt, vielleicht muss Ineos mal umdenken und vielleicht wäre das so eine Gelegenheit, umzudenken. Aber du wirfst schon den Schatten von Dienstag auf den Mittwoch. Mittwoch könnte es natürlich auch einen Hauptkampftag geben, gar keine Frage, mit zwei Ork-Kategoriebergen, einmal dem Col de Madeleine und dem Meribel Col de la Los. Ist es noch ein Rollerberg?
Bis Meribel mit Sicherheit, aber danach ist es eine asphaltierte Skipiste, die, also man sagt, haben wir ja schon in unserer Vortour-Sendung gesagt, der Stelvio Frankreichs.
Ja, ich sag mal so, ne, dann, ich guck mir den mal an, guck mal, Col de Madeleine, ja, das, den kann man hochrollen. Ah, stimmt, okay, ab Kilometer
16, so Kilometer 17, geht's ja. Im Prinzip kaum noch unter 10% für 5-6 Kilometer.
Genau, also ein Warmrollen und dann volle Attacke.
Das ist auch der Tag, denke ich, auf den Bernal alles setzt, weil das eine Etappe mit zwei super langen Anstiegen ist, die ihm sehr, sehr entgegenkommt. Er mag ja eher die langen Alpenpässe als dann die kurzen, knackigen Dinger, die wir jetzt im Zentralmassiv und teilweise auch in den Pyrenäen hatten.
Ist natürlich eine gefährliche Nummer, ne? Also, wie du sagst, ne, das Team Ineos bis dato relativ ruhig, ne? Also scheint da seinen Weg zu haben und diesen Weg auch gehen zu wollen. Nur, wenn es da nichts wird, ne, was kommt dann noch? Fragezeichen. Also Etappe Nummer 18 am Donnerstag. Wenn du sagst, ne, also Bernal ist eher jemand für die langen Anstiege. Ja, Mai, also da sehe ich jetzt am Donnerstag jetzt nicht wirklich etwas kommen.
Das ist auch nochmal eine richtig heftige Etappe mit vielen schweren Anstiegen. Also zweimal erste Kategorie, einmal Ork-Kategorie, einmal dritte, einmal zweite Kategorie. Und mit diesem Plateau Gilliers, was dann in diesem Jahr, also dieser Schotterstraße, die da nicht weit vom Ziel weg ist, gibt es da doch noch gute Möglichkeiten.
Ja, aber das ist ja kein Berg, wie wir gerade beschrieben haben, dass Bernal eher jemand ist für die langen, dann oben heraus vielleicht noch schwierigen Berge. Siehst du das denn am Donnerstag? Also ich würde da jetzt eher sagen, ne, das sind alles.
Ich glaube eher die Masse macht's. Also wenn es da mal so richtig 3-4 richtig schwere Berge am Stück hat und nicht nur immer diese Bergrennen, Bergsprints auf einen oder zwei Pässe, dann kommt ihm das auch sehr mit seiner Ausdauer entgegen.
Okay, ja. Also wie gesagt, ich möchte weder den einen noch den anderen Tag fahren. Ohne Frage. Aber ich glaube, wenn einer der beiden Tage, dann wäre es der Mittwoch, der ihm entgegenkommt. Und der Donnerstag wird, der Freitag, Entschuldigung, wird dann so ein Tag, ja, wenn das jetzt nicht eine Ausreißer-Etappe wird, dann weiß ich es auch nicht.
Ja, Ausreißer oder Sprinter.
Ja, also ich glaube, die Sprinter, du hast eben die hungrigen Sprinter beschrieben, die werden nach den zwei Tagen wahrscheinlich platt in den Seilen hängen. Und der ein oder andere Ausreißer wird sich versucht haben, soweit es geht, an diesen Tagen Körner zu bewahren. Weil das ist ja auch eine Etappe, da geht's rauf und runter, nie richtig schwer, aber auch nie richtig leicht. Ich glaube, da wird eher was passieren. Also ich tippe mal auf den Freitag ohne, dass da nichts passieren wird für Sprinter. Also kann ich mir, aber das haben wir auch schon oft gesagt, dass wir Ausreißer prognostiziert haben und es wurden dann Sprinter. Schwierig. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die Sprinter nach den zwei Tagen so platt sind, dass es da nicht ausreicht und dass die sich dann alle auf Sonntag fokussieren werden. Die versuchen noch die Tage irgendwie den Freitag über die Bühne zu kriegen und Samstag dann auch irgendwie nicht aus dem Zeitlimit zu fliegen, weil Samstag wird eine sehr interessante Etappe.
Ja, also das einzige Zeitfahren der Tour, 36,2 Kilometer mit zur Hälfte oder die letzten 6 Kilometer oder 7 Kilometer auf jeden Fall in einem Bergzeitfahren. Und das ist auch so die Trumpfkarte, das Ass, was Primoz Roglic noch im Ärmel hat, falls er mit einer, ja, würde ich mal so sagen, im Bereich von einer Minute Rückstand auf einem Bernal da beispielsweise reingeht, kann das immer noch drehen an dem Tag. Aber will auch sagen, dass bei den slowenischen Zeitfahrmeisterschaften ja Pogacar Roglic besiegt hat. Also von daher sollte er dem nicht zu viel Raum geben.
Mhm. Und was ich jetzt auch gelesen habe, Quintana hat ja auch so manches Zeitfahren gewonnen schon, ne? Also vielleicht ist er jetzt auch noch so, das habe ich jetzt, als ich in jungen Jahren zumindest, gar kein schlechter Zeitfahrer gewesen. Und ich bin mal gespannt, also wenn der sich jetzt noch da vorne so ein bisschen etablieren könnte, wäre das jetzt auch ein Tag, wo er zumindest nochmal was rüber retten könnte.
Ja, und zumal am Ende der Tour de France, wir sagen es ja immer wieder oder generell bei einer Grand Tour gegen Ende, zählen diese Zeitfahrfähigkeiten ja nicht mehr so viel wie bei einem Auftaktzeitfahren beispielsweise.
Ja, ja, genau. Da gleicht sich das alles ein bisschen an, weil alle eigentlich nur noch fertig sind und rüberkommen wollen. Um dann am kommenden Sonntag, dem 20. Etappe natürlich in Paris am 20.09. einlaufen werden. Dann, und dort André Greipel seinen letzten großen Sieg holen wird vor auf dem Champs-Élysées. Oder doch Caleb Ewan, Sam Bennett oder Peter Sagan.
Ja, einer von den Sprintern wird es machen, oder vielleicht macht es mal wieder einer wie Vino Kurov 2005 als Ausreißer.
Ja? Ja, so ein Michael Matthews. Ach nee, der ist ja nicht da. Mark Hirschi, warum soll ich Mark Hirschi jetzt nochmal Ausreißer? Na, wahrscheinlich zu leicht, im Sinne von die Strecke zu leicht, nicht Mark Hirschi. Aber irgendwie wäre auch mal wieder schön, würde mich freuen. Wenn, also André Greipel würde mich mehr freuen, aber ansonsten Ausreißer. Soll ich das machen? Ich lese gerade hier noch auch im Ticker, Covid-19 verschärfte Sicherheitsmaßnahmen. Es gibt jetzt in der Zielankunft auch niemanden mehr, der dort applaudieren kann. Es
soll heute keine Leute an der Bergankunft geben, keine Zuschauer.
Finde ich jetzt aus Zuschauersicht, im Sinne von Fernsehzuschauersicht, jetzt nicht irgendwie, also finde ich nicht schlimm. Ne? Also mich haben die jetzt meistens also mich bewegt das wenig, dass da Leute am Straßenrand stehen. Für die Fahrer ist es, glaube ich, ne, wenn man die Fahrer gehört hat die Tage, ne, respektiert das und so weiter. Ne? Also ich glaube, die können da auch drauf verzichten. Tut mir natürlich
zumal es am Grand Colombier, also dem heutigen Etappenziel, auch nicht viel Platz gibt. Von daher ist das eine sehr sinnvolle Maßnahme.
Ja, sollte man gerade in der heutigen Zeit auch als Fan, der vielleicht seinen Urlaub geplant hat, um da hinzufahren und so weiter. Ich denke, jeder, der einigermaßen bei Verstand ist, hat dafür Verständnis. Und die das nicht verstehen, sind dann auch so wenig bei Verstand, dass ich da wenig Mitleid mit habe. Dass man da jetzt irgendwie den Aluhut aufzieht und trotzdem hoch will. Gut, wie wird sich denn jetzt entwickeln? Also wir haben schon gesagt, ne, Slowenien gegen Kolumbien, darauf läuft es hinauf. Wer macht's denn? Also wie wird für dich das Podium aussehen?
Ja, ich denke mal, entweder Roglic gewinnt oder aber es gibt einen lachenden Dritten. Also will ich jetzt auch nicht ganz ausschließen, dass da so einer wie Uran oder Richie Porte am Ende dann von einer Rivalität zwischen Bernal und Roglic profitiert oder auch Pogacar.
Also wenn Richie Porte jetzt das Ding noch abschießt, ne, dann siehst du mich hier, was mache ich denn am Sonntag? Keine Ahnung, ich bin ja wieder in Deutschland, du bist dann in Portugal, du bist, ne, also komplett vertauschte Rollen. Boah, da denke ich mir aber noch was aus, dann fahre ich mit der Australien, es kann sein, dass ich an dem Sonntag bei einer Veranstaltung fahre. Das steht noch nicht fest. Das hat noch organisatorische Fragezeichen sind da aufgeworfen worden. Aber wenn das der Fall sein sollte, dass ich bei der Veranstaltung fahre und Richie Porte im gelben Trikot nach Paris reinfährt, werde ich von einem australischen Bekleidungsunternehmen Klamotten bei dieser Veranstaltung tragen. Das ist doch mal was, oder? Das ist doch eine Ansage.
Ich trinke dann erstmal einen Segafredo-Kaffee.
Du trinkst ja, okay. Das ist auch ein Deal. Kriegst du den hier in Portugal? Weiß ich gar nicht.
Bestimmt.
Meinst du? Oh, weiß ich nicht. Ich bin ja nicht so ein Kaffee-Junkie. Habe ich nicht drauf geachtet. Also du sagst entweder Roglic. Naja, du musst dich jetzt ein bisschen festlegen. Roglic?
Ja, also ich sage, dass Bernal noch auftritt in der dritten Woche.
Du lässt dich aber auch nicht festlegen, ne?
Nee, ich sage, Bernal dreht noch auf in der dritten Woche. Und wie gesagt, das macht einer von den beiden oder ein Überraschungskandidat. Kann auch gut sein.
Also ich gehe jetzt, wenn ich mir das hier so angucke, ich sehe nur einen Slowenen auf dem Podium und der steht auf Platz 3 und ist nicht Roglic. Und ich glaube, dass Bernal vor Quintana. Bernal, Quintana und Pogacar. Das ist im Moment mein Podium, was sich vielleicht auch nochmal ändern wird. Ja, doch, das klingt für mich gerade schlüssig. Wie ist euer Podium? Würde mich mal interessieren. Und vor allen Dingen, wie hat es sich geändert? Also, es wart ihr von Anfang an bei Primož Roglič oder habt ihr auch zwischendurch eure Meinung geändert, wer es abschießen wird? Ich bin eigentlich von Anfang an Team Bernal gewesen und glaube, er wird es auch. Und wird auf Platz 2. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Roglič die ganze Zeit auf diesem Niveau weiterfahren wird. Das erscheint mir wundersam. Also meldet euch mal per Kommentar irgendwo oder auch gerne als Facebook-Kommentar oder Twitter-Reply, wie euer Podium derzeit aussieht. Würde mich mal interessieren, ob wir da mit unseren Meinungen alleine sind oder wie es da ausschaut. Wird jetzt mit der nächsten Sendung auch ein bisschen schwer. Müssen wir mal gucken, ob wir das nochmal vorher schaffen oder ob wir dann nach deinem Urlaub erst viel, viel später nach der Tour oder ob ihr ein Zeugs mitnehmen willst. Aber Sagan wird vom Gruppetto aufgerollt. Der Slowene lässt das offenbar bewusst ruhig angehen. Ja, das... Und Eck. Kann ich nachvollziehen. Also wie die nächste Sendung, wann die nächste Sendung kommt, das wird noch in den Sternen stehen. Aber ich denke mal, ihr werdet es uns nachsehen. Die Tour zu diesem Zeitpunkt in unseren Urlaubsmonaten ist dann halt auch etwas komisch geplant oder komisch getimt gewesen. Da müssen wir um euer Verständnis bitten. Dafür sind wir dann beim Giro und bei der Vuelta voll am Start.
Und der WM.
Und der WM, da geht's dann ab. Ach stimmt, die WM. Da kommst du ja zum WM-Wochenende wieder, oder?
Genau, ja.
Was ich deinen Kalender und den UCI-Kalender so im Auge habe. Was wollte ich gerade sagen? Machen wir doch einfach weiter und gucken nochmal zu der anderen Rundfahrt, die gerade stattfindet und wo auch ein Deutscher, ich sag mal, auf sich aufmerksam macht. Tirreno Adriatico findet gerade statt. Die traditionelle Vorbereitungsrundfahrt. Allerdings und in diesem Jahr natürlich wie viele andere Sachen auch unter anderen Vorzeichen. Und da, ich weiß gar nicht mehr, wo waren wir beim letzten Mal stehen geblieben, welche Etappe?
Nach Etappe 1.
Ja?
Da haben wir diesen Sprint
wo genau.
Ackermann sich noch durchgeschlängelt hat bei Gaviria in der Bande.
Dann, komisch, ich hatte in Erinnerung, dass wir schon Etappe 2 gehabt hatten. Naja, einfach im Prinzip Duplizität der Ereignisse. Etappe Nummer 2, Pascal Ackermann gewinnt.
Ja, aber das war eine ganz, ganz knappe Nummer. Also um Reifenbreite hat er da gewonnen vor Fernando Gaviria. Und man muss sagen, Platz 3 ganz stark von Rick Zabel, der an dem Tag angefahren ist eigentlich für Chimolai, den Sprinter von Israel Startup Nation. Aber der eigene Sprinter ist am Anfahrer nicht vorbeigekommen.
Ja, passiert. Ist seinem Vater wahrscheinlich eher selten passiert, aber kann geschehen. Verfolgst du das jetzt auch? Schaust du das auch im Fernsehen an oder auch nur hinterher ihr im Print, die Tirreno Adriatico?
Ich gucke mir mal die Highlights davon ab.
Ah, okay. Ja, Gottes Willen. Aber du hast ja auch gerade Urlaub, wenn ich das richtig erinnere, ne? Dann ist es ja vielleicht ein bisschen einfacher.
Da kann man das einfacher folgen, ja.
Dritte Etappe, relativ hügelige Etappe mit aber einer Länge von 217 Kilometern, nicht ganz einfach zu fahren und auch da Team Bora Hans Grohe auf Platz 2 mit Raphael Maikay, aber auch dort Education First auf Platz 1, Michael Woods. Also auch da hat man sich das aus Frankreich abgeschaut.
Ja, und das ist ja auch so ein Klassiker-Profil gewesen, was so einem Michael Woods mit so steilen Rampen total entgegenkommt. Und man kann sagen, dass die momentan ein richtiges Hoch haben, EF Education First. Relativ geringes Budget für ein World Tour-Team, aber holen wirklich das Optimum daraus.
Und Wilco Keldermann, Team Sunweb, also auch dort im Prinzip die gleichen Teams, ne, die Akzente setzen, vor Patrick Konrad, Team Bora, na, auch da einfach die gleichen Teams, die da ihre Akzente setzen und aufs Podium fahren. Scheint sich doch, müsste mal gucken, also ich habe jetzt die Wertung schon lange nicht mehr mir angeguckt, aber so diese UCI-Mannschaftswertung, da wird man wahrscheinlich Education First, Bora und wer weiß, das ist jetzt das dritte, was ich da auf dem Schirm hatte. Team Sunweb, die Königs Quickstep, die alle relativ weit vorne sehen. Vierte Etappe dann von Terni nach Gasquia. Relativ komisches Profil, ne? Also bergab an
zwei Bergen.
Zweimal bergab Ankunft sozusagen.
Ja, also zwei Ork-Kategorie Berge, aber der letzte davon halt noch ein Stückchen weit vom Ziel weg.
Und dann noch
und
hoch.
Favoriten haben sich da so ein bisschen gegenseitig, gab es ein kleines Ausscheidungsfahren und aus dieser Gruppe raus sind dann einfach zwei Leute, nämlich Lukas Hamilton und Fausto Masnada rausgefahren.
Ja. Vielleicht sollte man an der Stelle dann auch mal sagen, so nach dieser Etappe Gesamtwertung, Education First, Michael Woods auf Platz 1 vor Raphael Maikay von Bora Hansgrohe. Raphael Maikay eine unauffällige Saison, wie ich finde, bisher. Aber dort bei der Tirreno Adriatico hat er sich oben festgesetzt und bis dato nichts besonders Großartiges herausgefahren, aber vielleicht im guten Formaufbau für Späteres in der Saison.
Er ist ja beim Giro als Kapitän eingeplant.
Ja, vielleicht ist es ja genau der richtige Weg, den er da geht. Wäre schön, wenn er da nochmal auch groß was abschießen kann. Auf Etappe Nummer 5. Da sah man dann, dass Algeria Thomas noch nicht komplett abzuschreiben ist in diesem Jahr. Der holte nämlich den zweiten Platz hinter Simon Yates vor Raphael Maikay und Alexandra Vlasov vom Team Astana. War eine Bergankunft und ja, Glückwunsch Simon Yates, der, mit dem man auch mal rechnen muss.
Ja, man muss auch mal sagen, den Cameron Thomas in dieser Form hätte jetzt Team Ineos Grenadier bei der Tour de France gut gebrauchen können.
Naja, aber vielleicht wollten sie auch den Giro nicht komplett abschreiben, ne?
Also, ja, gut, kann sein, dass der den letzten Endes ihre Saison rettet, aber ja, also ich glaube, die sind so fokussiert auf die Tour de France und generell fokussiert sich da dieses Jahr alles drauf, dass die den lieber einen starken Geraint Thomas bei der Tour gehabt hätten, als dass der beim Giro irgendwie ums Podium mitfährt.
Andererseits, Wut kann auch eine erstaunliche Antriebsfeder sein.
Ja, und auf der anderen Seite muss man sagen, an dem Tag Chris Froome als 150. weiterhin unter ferner liefen.
Ja, also ihn nicht mitgenommen zu haben, kann man so durchaus Verständnis für zeigen. Da tut sich nicht gerade viel. Also hat jetzt auch bei der Rundfahrt mit dem 63. Rang, also sonst, der dümpelt immer da hinten irgendwo rum. Also der hat jetzt auch nicht da irgendwie auf sich aufmerksam gemacht. Also wenn der nochmal wiederkommt dieses Jahr, ich glaube, der hat das Jahr schon abgehakt. Der will sich nicht mehr kaputt fahren, der will sich keine Verletzung mehr einholen, fährt auf Nummer sicher, die Saison ist zu Ende und dann ist auch gut. Der hat mit dem Team abgeschlossen, der hat mit diesem Jahr abgeschlossen, das war's. Warum, kann ich auch fast nachvollziehen. Ne? Also ich bin jemand auch, der würde sowas eher dann vernünftig zu Ende bringen, aber er schaut wahrscheinlich nach vorne.
Ja, aber wenn man mal so guckt, so vergleicht so ein bisschen die Leute, die den Giro auf Gesamtklassement fahren wollen, da gibt es auch so ein bisschen zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Also einmal Leute wie Simon Yates oder Geraint Thomas, Rafael Majka, die da jetzt schon in super Form sind, so zwei Wochen vor Start des Giro oder drei, besser gesagt. Und dann gibt's halt auch so Leute wie Jakob Fuglsang oder auch irgendwie Vincenzo Nibali, die jetzt noch lange nicht auf ihrem Niveau sind.
Ja, das ist dann die Bernal-Taktik, ne? Wir möchten erst am Ende des Giros voll da sein.
Theoretisch, ja. Es ist ja beim Giro ja so, dass die ganz schweren Etappen auch erst hinten rauskommen. Aber ob man sich da immer drauf verlassen sollte, ist die Frage.
Und vor allen Dingen mit dem Fragezeichen immer, wird das beim, weißt du was, wird das beim Giro auch so sein? Wahrscheinlich, ne? Dass
das ist ja eine Regel der UCI, dass an jedem Ruhetag da getestet wird.
Genau, und da kann man sich ja dann auch nicht sicher sein, wie es weitergeht und deswegen zu spät dort auf Attacke zu fahren, ne? Kann ein Schuss sein, der nach hinten losgeht. Muss man mal immer schauen.
Und zumal das Wetter ja auch bei diesen Anstiegen, die dann da gefahren werden sollen, auch noch eine Rolle spielen kann.
Ja, das auf jeden Fall. Das stimmt, den Giro so spät. Gucken, ob da schon wieder Schnee liegt, anstatt noch Schnee liegt, wie es wir in der Vergangenheit schon mal hatten. Letzte Etappe dann vom gestrigen, also die letzte schon abgeschlossene Etappe vom gestrigen, was haben wir da für einen Wochentag? Samstag.
Sonntag.
Was, ja. Ja, genau. Nee. Also wir haben heute Sonntag und gestern Samstag, den 12. September. Gehen wir aufs Datum, dann können wir sicher sein. Und da musste sich dann Pascal Ackermann auf dieser Sprintankunft dann auch mal geschlagen geben. Wenn es einen gibt, der schneller ist, dann ist das okay. War jetzt aber für mich dann so ein bisschen überraschend. Team Alpecin Phoenix, von denen habe ich diese Saison noch nicht so viel erwartet.
Ja, aber Tim Millier, immerhin der belgische Meister, also ist jetzt auch kein Unbekannter. Mhm. Und die machen immer mehr auf sich aufmerksam, nicht nur mit Mathieu van der Poel, Team Alpecin Phoenix, sondern haben ja auch da den deutschen Meister mit Marcel Meisen gestellt.
Ja, wobei, also ne, kam jetzt trotzdem überraschend. Also ich hätte ihn jetzt nicht in diesem Feld zumindest nicht da so weit vorne erwartet. Aber Mike, wenn einer schneller ist, dann ist das in Ordnung. Und das war in dem Fall so, dass Pascal Ackermann sich da geschlagen geben musste gestern. Insgesamt Tirreno Adriatico hat noch zwei Etappen. Eine heutige Etappe von Turina, Pieve Turina nach Loreto ist so eine bisschen bergige, also ist nicht eine Bergankunft, sondern so ein ansteigender Sprint. Beziehungsweise
Klassiker-Etappe im Prinzip.
Und dann
ja noch dieses traditionelle Abschlusszeitfahren San Benedetto del Tronto. Das werden die meisten wahrscheinlich eher aus dem Urlaub kennen, an dieser Strandpromenade entlang.
Ja, die 10 Kilometer. Und danach wird das Gesamtklassement gemacht sein. Beziehungsweise kann ich mir auch schon vorstellen, so viel wird sich dann, ne? Simon Yates ist jetzt kein schlechter Zeitfahrer, der im Moment Führende. Rafael Majka, Gerard Thomas, die liegen alle in 40 Sekunden noch beieinander. Kann noch spannend werden, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Simon Yates, wenn da nicht noch irgendwas Außergewöhnliches passiert, da einigermaßen sicher sein kann, oder?
Also. Ich denke schon, ja. Also der wird es wird sich da am Ende durchsetzen, wenn da nicht noch irgendwie was passiert.
Ja, so ein platter Reifen oder irgendetwas Unschönes, wie auch keiner gewinnen will, dann von seinen Konkurrenten. Rafael Majka, Gerard Thomas auf Platz 2 und 3. Das sind auch diejenigen, die, wenn überhaupt, da noch rein grätschen können. Pascal Ackermann liegt mit 34 Punkten erfreulicherweise im Trikot des Gesamtführenden in der Punktewertung. Kann er holen.
Wird, ja, also, mit Sicherheit, also.
Ja, also der Fernando Gaviria, wenn er natürlich heute ihn noch schlagen würde und morgen, dann könnte das nochmal knapp werden, aber nee, warte mal, heute, ich bin in den Tagen durcheinander, heute, genau, er müsste heute siegen und Ackermann wahrscheinlich keine Punkte holen, dann könnte das noch was noch, könnte das noch etwas werden. Aber die Chancen stehen nicht schlecht, sagen wir es mal so vorsichtig. Ja, Bergtrikot und zwar. Bergtrikot für den Movistar. Hey! Lass die Korken knallen. Da kann man doch in Frankreich direkt auch noch eine Flasche mit aufmachen am Abendbrot. Nun ja. Movistar haben wir auch diese Sendung wirklich einmal kurz erwähnt bei der Tour. Schlimm, schlimm, schlimm. Traurig. Naja, was soll's. Gut, das war unser Rundumschlag schon. Also irgendwie eine Stunde zehn haben wir jetzt, was mir ziemlich lang vorkommt, aber eigentlich auch ganz kurz nur. Vielleicht liegt das an dem schönen Wetter draußen. Den Grillen zirpen.
Ja, also
alles gesagt.
Immerhin, alles gesagt. Wir haben alle, eigentlich alles gesagt. Also es war jetzt nicht so super ereignisreich, wie man es vielleicht von manch anderer Tour de France schon erlebt hat, aber es kann ja noch werden.
Ja, stimmt. Also das hast du jetzt nochmal gut schön gesagt. Also ne, es ist wirklich, es plätschert so vor sich hin. Ich habe auch immer, ne, wenn ich abends die Zusammenfassung sehe oder höre oder beziehungsweise nachlese, je nachdem wie das Internet und wo das Internet, ich habe hier ich erzähle mal, wenn euch sowas interessiert überhaupt, ne, also der Snack ist ja deutlich, wie soll man sagen, auch abseitiger des Radsports unterwegs, ich habe hier manche Internetverbindungen, die sind komisch, wenn ich kann, das Internet funktioniert im Zimmer nur, wenn der Fernseher an ist, habe ich noch nie gehabt, also ganz komische Sachen. Ja, also es plätschert so vor sich hin. Ne? Also wie das Meer, was ich jetzt hier so in 2 Kilometer Entfernung sehe, so in den Strand plätschert, so plätschert die Tour vor sich hin. Aber mein Gott, ne, es ist jetzt keiner, was ich positiv finde, jetzt mal von Romain Bardet abgesehen, niemand, der sich irgendwie schwer verletzt hat und deswegen ausscheiden muss. Keine Corona-Fälle, weswegen einer raus muss. Es läuft irgendwie alles wie nach einem vorgegebenen Muster, nach Plan. Mehr nach dem Plan von Team Jumbo im Moment, aber vielleicht kommt das Ineos-Plan auch noch zum Tragen. Man muss also ein bisschen abwarten und gucken, was passiert. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir irgendwas außen vor gelassen haben oder euch verschwiegen haben. Ne? Mehr gibt es nicht zu berichten im Moment, auch wenn wir seltener berichten als sonst bei Natur oder Giro. Mehr ist auch nicht berichtenswert irgendwie. Ja, hoffen wir, dass alle Fahrer gesund bleiben, Betreuer und Köche, Mechaniker und. Hier danke ich an dem Sonntagnachmittag für deine Zeit, Thomas. Euch Hörern wünsche ich noch ganz viel Spaß. Wie gesagt, wir gucken mal, wie wir die nächste Sendung, wann wir die aufnehmen können, wie das zeitlich hier alles klappt. Wir werden es sehen und wünschen euch einen guten Start in die Woche. Möchte mich bedanken bei allen für ihre Unterstützung. Wie gesagt, via Patreon, per Überweisung, wenn ihr über unseren Amazon-Link auf der Seite Velohome unterstützen bestellt und uns damit sozusagen ein Stück von Jeff Bezos großen Kuchen abschneidet und uns gibt statt ihm. Für all das vielen, vielen, vielen Dank. Und bleibt gesund, fahrt schön Rad und genießt die Tour, wie wir es tun. Der eine auf die Art und der andere auf die Art. Tschüss.
Tschüss.